So, nach einer längeren, bisschen längeren Babypause mache ich in meiner Predigtreihe im Buch Ruth weiter. Wir sind mittlerweile im dritten Kapitel angelangt. Was ist das Ziel deines Lebens? Nach was strebst du? Ich am Anfang einfach mal so diese Frage in den Raum stellen. Ich denke, wenn man das mal so ganz allgemein auf uns Menschen allgemein fasst, dann ist es doch meistens so, dass wir irgendwie nach sowas wie Zufriedenheit, Glück, Freude, Geborgenheit, Ruhe suchen, oder? Also irgendwie nach sowas sucht doch eigentlich jeder Mensch und ist irgendwie auch so das Ziel seines Lebens. Wie wir Menschen dann danach streben, dass wir das erlangen, ist ganz unterschiedlich. Ja, die einen, die finden das dann im Wohlstand. Ja, wenn ich reich bin, dann bin ich zufrieden. Die anderen, die finden dieses Glück, finden sie in Abenteuern, andere im Ruhm, manche in einfach im Nichtstun. Ja, da bin ich glücklich, wenn ich nichts mache. Andere finden es in der Sexualität. Manche, die steigen einfach aus dem Leben hier aus. Vielleicht in Drogen finden es manche. Andere total in der Arbeit, da gehen sie auf. Völlig unterschiedlich. Und ganz viele verschiedene Dinge, sicherlich auch noch ein paar mehr, wie ich jetzt aufzählt habe, worin wir Menschen diese Zufriedenheit finden. Wenn wir den heutigen Predigttext mit der Intention lesen, die Gott sich beim Aufschreiben lassen gedacht hat, ja, nicht einfach nur, dass er uns so eine schöne historische Geschichte eben erzählt, wie es bei der Ruth halt so abgelaufen ist, sondern dass er uns durch diese historische Geschichte das Evangelium vermitteln will. Das war nämlich Gottes Absicht. Dann gibt uns Gott nämlich genau diese Antwort hier in diesem Text heute, wie wir zur Ruhe und zur Zufriedenheit kommen. Indem wir aufzeigt, wie die Ruth auch zur Zufriedenheit und zur Ruhe kam und wie es auch wir dann können. Schauen wir uns Ruth Kapitel 3 an, nachdem so in den ersten beiden Versen im Buch Ruth vorrangig um die materielle Versorgung von der in Armut gefallenen Naomi und ihrer Schwiegertochter Ruth ging, geht es jetzt in Kapitel 3 und 4 mehr so um diese ganzheitliche Ruhe von ihnen. Nicht einfach nur, dass sie keinen Hunger mehr haben, weil sie arm waren, sondern dass sie wirklich komplett zufrieden und in Ruhe sein können. Darum geht es dann im zweiten Teil des Buches mehr. Ja, wie können sie wirklich zufrieden sein und halt nicht nur nicht am Hungertuch nagen? Ich lese uns Ruth Kapitel 3. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun, ist nicht Boas, mit dessen Mägde du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelt er auf der Tenne die Gerste. So bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin, decke sein Fußende auf und lege dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Und sie sagte zu ihr: Alles, was du sagst, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte: Wer bist du? Sie sagte: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Da sagte er: Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste. indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch es gibt da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen. Wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Bleib liegen bis zum Morgen. Da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib das Umschlagtuch her, das du umhast, und halte es auf. Und sie hielt es auf und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. Dann ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter. Die sagte, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte, und sagte, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Soweit Ruth Kapitel 3 als der Predigttext heute. Man kann diese Begebenheit in drei Szenen einteilen. Zuerst geht es um den Plan zur Ruhe in den ersten 6 Versen. Dann zweitens in Vers 7 bis 13 geht es um den Antrag zur Ruhe. Und noch Vers 14 bis 18 um das Vertrauen für die Ruhe. Also zuerst der Plan zur Ruhe, dann der Auftrag zur Ruhe und zum Schluss das Vertrauen für die Ruhe. Ich wiederhole aber kurz nochmal, was wir so bisher in den ersten 2 Kapiteln uns angeschaut haben. Da haben wir gesehen, mitten in dieser dunklen und gottlosen Zeit der Richter, die kurz nach dem danach war, dass Israel in das versprochene Land gekommen war, sind sie wieder sehr gottlos geworden und hatten auch gottlose Führer in den Richtern. In dieser Zeit, da leuchten Ruth und auch der Boas, die leuchten mit ihrer Chesed, mit ihrer Bundestreue, mit ihrer Gnade, leuchten sie eigentlich so in der ganzen Gesellschaft heraus. Ja, die Ruth, die hatte schon ihrem verstorbenen Mann diese Treue, diese Chesed erwiesen, genauso dann später, als er verstorben war, an ihrer alten Schwiegermutter Naomi. Und jetzt erfährt auch sie, als sie wieder nach Israel zurückkam, erfährt sie von Boas diese Treue, ja, indem sie auf seinem Feld umsonst ernten darf und somit trotz der Armut, die die beiden hatten, versorgt war. Boas, er wird uns als ein reicher Mann vorgestellt, aber trotzdem als ein guter und barmherziger und vor allem gottesfürchtiger, der sich um diese Ausländerin Ruth kümmert. Und er repräsentiert in diesem ganzen Geschehen auch unseren Herrn Jesus. Er lobt die Ruth, dass sie nicht wieder zu ihrem Volk und ihrem Gott zurückgegangen ist, sondern dass sie bei dem Volk Israel und dem wahren Gott Schutz gesucht hat und diese falschen Götter von Moab verlassen hatte, und segnet sie dafür. Ohne zu wissen, dass er selber dann die Erhörung dieses Segens mal werden wird. Zuerst mal darf die Ruth aber einfach auf seinem Feld ernten, sodass sie mit ihrer Schwiegermutter versorgt ist, wie auch Gott uns eine Verheißung gegeben hat. Dass wenn wir uns um sein Reich kümmern, um sein Reich zuerst, dass er uns dann auch materiell so versorgen wird, dass es reicht. Weiter haben wir dann auch gesehen, dass wir genauso wie die Ruth dann auf diesem Feld von Boas auflesen dürfen. Ja, wir dürfen Gottes Segen einfach aufsammeln. Ja, besonders eben diese geistliche Nahrung von ihm. Ja, dafür braucht es auch Fleiß, wie bei der Ruth. Aber wir dürfen genauso wissen, Gott hat alles für uns vorbereitet. Wie der Boas alles für die Ruth vorbereiten ließ. Ja, er hat schon die Schnitte geschickt, die alles abgemäht haben. Und sie musste es nur noch aufsammeln. Und das umsonst. Und Gott, er wird doch viel mehr für uns tun, wie ein Boas für die Ruth getan hat. Er kümmert sich doch viel mehr um uns. Und deswegen gilt uns auch heute genauso das, was in Kapitel 2, Vers 8 steht. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden, sagte der Boas zu Ruth. Und das ist auch die Aufforderung Gottes an uns. Bleib hier bei meiner Gemeinde. Ja, bei meinen Leuten, bei meiner Ernte. Geh nirgends anders hin. Such nirgends anders diese Zufriedenheit. Irgendwo anders, wo ich nicht bin. Bleib in meinem Volk. Das ist die Aufforderung auch an uns. Ja, bekehr dich nicht zurück, so wie es ja Naomi mit ihrer Familie getan hatte. In Kapitel 1, ja, dass sie von Gottes Volk weggegangen waren. Heißt es hier, bekehr dich nicht zurück, sondern bleib da bei meinem Volk. Und deswegen lasst uns auch bei Christus ausharren und nicht müde werden, sondern wirklich jeden Tag als Bettler zu Gott kommen und bei ihm ernten, wo wir dann wirklich satt werden. So, jetzt als Zusammenfassung, einerseits ein bisschen von der Geschichte, andererseits aber auch von der Aussage, die uns Gott damit geben will. Und dann können wir wieder mit dem Hintergrund, dass wir uns das wieder ins Gedächtnis gerufen haben, können wir ins Kapitel 3 gehen und uns zuerst in den ersten 6 Versen den Plan zur Ruhe anschauen. Jetzt werden nämlich diese Ereignisse schnell. Ja, während Kapitel 1 insgesamt 10 Jahre umfasst hat, waren es bei Kapitel 2 nur noch 2 Monate. Kapitel 1 findet jetzt aber nur noch an einem einzigen Tag statt. Und trotzdem vermittelt dieses Kapitel jetzt nicht Hektik, sondern letztlich genau das Gegenteil, nämlich Ruhe. Ruhe will dieser ganze Text vermitteln. Das ist ja auch das Leitwort. Ja, jedes Kapitel im Buch Ruth hat ja also ein Leitwort. Und in diesem Kapitel ist es das Leitwort hinlegen. Ja, wenn man es mal aufmerksam durchliest, kommt 8-mal dieses Wort hinlegen vor. Ja, und drückt somit auch eine Ruhe und eine Gelassenheit aus. Nachdem Ruth sich ja jetzt um die Naomi gekümmert hat, durch ihre fleißige, ausdauernde Ernte den ganzen Sommer über, und sie jetzt erstmal vorgesorgt hatten, beziehungsweise die Naomi vorgesorgt hat, ja, sie hat sich nicht um sich selber gekümmert, um das, dass sie jetzt versorgt ist und ja, vielleicht auch die Sicherheit und die Versorgung durch einen Mann hatte, sondern sie hat sich um ihre Schwiegermutter gekümmert und hat sich selber erstmal da zurückgenommen. Durch das Ganze, dass sie jetzt erstmal wieder für eine gewisse Zeit vorgesorgt hatten, hat die Naomi jetzt aber wieder ja, neuen Mut gefasst und ist wieder aus ihrer Resignation rausgekommen, mit der sie eigentlich wieder zurück in ihr Volk gekommen ist, nachdem sie ja ihren Mann, ihre 2 Söhne und letztlich allen Besitz verloren hat, ist sie jetzt wieder, kommt sie aus dieser Resignation heraus. Und jetzt will sie sich um ihre Schwiegertochter kümmern und ihr einen Ruheplatz finden. Das hat sie schon mal versucht, ganz am Anfang, nachdem sie oder als sie wieder nach Israel zurückgehen wollte. Ja, in Kapitel 1, Vers 8 und 9, da sagt sie dann zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede wieder in das Haus ihrer Mutter. Der Herr möge euch Gnade erweisen, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Also sie hat das schon mal sich um sie kümmern wollen, hat gesagt, ich kann euch nichts mehr bieten. Ja, ich bin eine arme alte Witwe, gehe wieder in mein Volk, dort habe ich nichts mehr. ich weiß nicht mal, wie ich überleben soll. Geht ihr wieder zurück in, zu eurer Familie und das hieß letztlich auch zu euren Göttern alles. Und dort werdet ihr dann sicherlich wieder einen Mann finden, werdet ein normales Leben führen können, werdet versorgt sein. Und bei der einen hat es auch geklappt, auch bei der Ruth war die Naomi damals schon gescheitert. Aber jetzt will sie es erneut probieren. Weil die Ruth, die war ja inzwischen zum Glauben gekommen. Ja, die war mit ihr zu ihrem Volk und zum wahren Gott gekommen. Und hat von ihm auch diese Ruhe und Sicherheit, hat sie ja, das letztlich von ihm eigentlich erhofft, von dem wahren Gott. In Kapitel 2 heißt es, dass sie unter seinen Flügeln Schutz und Sicherheit finden will. Und Kapitel 2 bis 4 zeigt uns jetzt auf, wie sie diese Ruhe findet. Ja, nicht im Haus ihrer eigenen Mutter, sondern im Haus der Schwiegermutter. Weil die Naomi beginnt, für Ruth jetzt diesen Ruheplatz bei einem Mann zu finden. Ja, wie es eben damals in der damaligen Gesellschaft ohne eine Witwenrente und so weiter, das letztlich die einzige Möglichkeit war. Wieso brauchen wir aber alle diesen Ruheort? Ja, wieso sind wir so oft in Unruhe und suchen irgendwas? Klar, hier war es erstmal die irdische Versorgung, aber selbst wenn wir da versorgt sind und ich gehe mal davon aus, dass das bei uns allen auf jeden Fall der Fall ist, ja, dass wir da genügend haben, dass wir irdisch versorgt sind, suchen wir Menschen doch trotzdem oft was außerhalb von uns selber. Suchen irgendwie diese Geborgenheit und dieses Glück, diese Zufriedenheit. Von Anfang an war das nicht so. Denn Gott hat uns geschaffen und in die Ruhe reingesetzt. Ja, nachdem er alles vollbracht hatte von der Schöpfung her, da hat er für Adam und Eva nochmal einen speziellen Ort sogar geschaffen, wo es noch herrlicher war und wo er sie reingesetzt hat in diesen Garten der Ruhe, in seine Gegenwart. Aber dann haben die beiden sich gegen Gott erhoben, wollten ihr eigener Herr sein und seit diesem Sündenfall haben wir Menschen diese Ruhe und diese Geborgenheit verloren, weil wir jetzt von Gott und seiner Ruhe getrennt sind. Wir sind nicht mehr an diesem Ort, an dem diese volle Zufriedenheit zu finden ist. Und wir suchen seitdem, seit Adam und Eva, die haben angefangen und nach ihnen natürlich all ihre Kinder bis zu uns, seitdem suchen wir dieses Vermisste in allen möglichen Dingen, die aber irgendwann alle mal versagen werden, weil alles auf dieser Welt ist endlich. Ja, Augustinus, einer von den alten Kirchenvätern, hat mal gesagt, das menschliche Herz ist wie eine Götzenfabrik. Ja, wir fabrizieren ständig Götzen, weil wir irgendwo immer was, das, ja, dieses Vermisste suchen und dann klammern wir uns da dran und machen diese Dinge letztlich zu unseren Götzen. Aber wo gibt es das wirklich? Wo finden wir wirklich diese Geborgenheit und diese Zufriedenheit, die dann auch nicht endet? Die Naomi hier in unserer Geschichte hatte einen Plan, wie das bei der Ruth erstmal so sein könnte. Und in dem, wie die Naomi das für die Ruth macht, sehen wir Gottes Weg, um uns in die Ruhe zu bringen. Da siehst du, wie will Gott dich zur Ruhe bringen. Schauen wir uns also an. Naomi, die hatte eigentlich, ohne dass die Ruth es wusste, schon alles organisiert. Oder sich innerlich zumindest. Hat sich einen Plan überlegt, hat geguckt, wann macht der Boas irgendwie was und hat es alles schon sich zurechtgelegt. Und zwar soll die Ruth den Boas, ihren oder einer ihrer Löser, heiraten. Ja? Dann haben wir uns kurz angeschaut, was ist ein Löser? Das ist eigentlich ein naher Verwandter der ein Stück weit verpflichtet war, dieser verarmten Familie zu helfen. Die Naomi, die hatte rausgefunden, dass er heute Abend auf der Tenne werfen würde und die Ruth, die sollte dann im Schutz der Nacht zu ihm gehen, ihm diesen Antrag unterbreiten, wahrscheinlich in der Nacht, dass er das auch ablehnen konnte, ohne dass er dann vor anderen auch das Gesicht verliert und dann die Gerichteküche nicht zu viel Zündstoff hat, weil der Plan, muss man schon sagen, der war schon was für die Gerüchteküche. Denn sie sollte sich ja, wenn er schläft, an sein Fußende hinlegen und einfach abwarten, was passieren würde. Ich weiß nicht, ob das von euch schon mal jemand gemacht hat, bei einem, ich sag mal, fremden Mann, ich hoffe nicht. Weil das hört sich schon wirklich ein bisschen komisch an und auch, würde man sagen, für uns ein bisschen anstößig und ich rate wirklich keiner jungen Frau, das so zu machen. Vor allem, sagen wir mal so, biblisch gesehen gehen die Anträge eigentlich sowieso eher vom Mann aus. Und das ist wirklich die einzige Ausnahme in der ganzen Bibel, hier an dieser Stelle. Und wir werden aber auch noch sehen, warum das so war. Und trotzdem müssen wir es aus der damaligen Sicht betrachten. Und da nahm niemand Anstoß dran, zumindest der Boas nicht. Ja, vielleicht hätten es andere schon auch komisch gefunden, deswegen auch in der Nacht. Aber der Boas hat darin keinen Anstoß genommen und es war in Ordnung. Für diesen ganzen Plan macht sich die Ruth jetzt hübsch, hat vielleicht auch ihr Trauergewand als Witwe abgelegt, hat sich neu angezogen und dann heißt es in Vers 5, und sie sagte zu ihr, zu ihrer Schwiegermutter, alles, was du sagst, will ich tun. Macht alles genau so, wie es ihr gesagt wird und wird da dann wieder mal, ja wie auch schon in Kapitel 2 wird sie wieder gegenüber dem ungehorsamen Volk Israel gestellt, zu denen Gott oft was gesagt hat. Und die sagen auch immer, ja, machen wir alles. Aber letztlich machen sie es doch nicht. Wird die Heidin Ruth dem Volk Israel immer wieder gegenübergestellt und gezeigt, letztlich steht sie für eine Gläubige und somit für das wahre Israel und nicht das Israel nach dem Fleisch, die aber nur von Israeliten abstammen und trotzdem öfters mal oder oft nicht gläubig waren. Es gab immer genügend, aber es war meistens eine Minderheit. Aber jetzt darf hier eine Heidin was anderes zeigen. Schauen wir uns also an, wie das Ganze dann dort vonstatten geht, nämlich Vers 7 bis 13, der Antrag zur Ruhe. Sie ging jetzt also zur Tenne, wo der Boas worfelte. Der hatte ja keinen Mähdrescher, der so das Dreschen und Worfeln alles in einem erledigt hat, sondern der hatte dort einen harten Grund, meistens so ein Fels oder so, entweder auf einem Hügel oder obendrauf oder vielleicht an einem Abhang, auf dem dann der Boas mit einem Dreschflegel das ganze Getreide ausgeschlagen hat, den Tag über. Wahrscheinlich auch mit seinen Knechten zusammen oder vielleicht haben sie auch die Tiere drüber trampeln lassen, dass die das Korn austreten. Und dann, wenn es Abend wurde, wenn der Wind aufkam, geworfelt. Ja, ist das Korn in die Luft geworfen, dass dann die Spreu vom Wind weggetragen wird. War natürlich eine anstrengende Arbeit, das den ganzen Tag in der Hitze. Und als dann der Boas noch gegessen hatte, hat er sich zu seinem Getreidehaufen hingelegt, dass auch niemand diese mühevolle Arbeit dann klauen konnte und ist wahrscheinlich gleich todmüde eingeschlafen und hat auch erstmal gut geschlafen. Die Ruth hat sich dann zu ihm hingeschlichen, hat sich wie eine untergebene Person an sein Fußende hingelegt und dann heißt es in Vers 8, und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Ja, würde ich mich auch erschrecken, vor allem, wenn man die Frau dann nicht mal erkennt in der Nacht. Aber die Ruth, die kommt gleich zur Sache und sagt in Vers 9, ich bin Ruth, deine Magd, so breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Wörtlich sagt sie hier, breite du deine Flügel über mich aus? Ja, so wie du jetzt schon den Saum deines Gewandes an seinem Fußende über sie ausbreitet und ihr quasi auch hilft, so soll er jetzt seine Flügel über sie ausbreiten und sie erlösen. Ja, sie sagt, kein anderer Löser soll mich lösen, nur du, denn du warst so gut zu mir bisher. Dir will ich mich auch gerne unterordnen, wie ich jetzt schon zu deinen Füßen lieg. Die Ruth, die bringt hier also zwei Dinge zusammen. Einmal sagt sie oder bittet sie, dass er sie heiraten soll, sodass sie Geborgenheit hat. Und aber auch, er, Boas, soll der Löser sein, der dann auch das verkaufte Land wieder zurück in den Familienbesitz bringen soll. Und somit erinnert sie ihn an seine eigenen Worte, die er ihr ja gewünscht hat. In Kapitel 2, Vers 12 sagt er, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vor dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Sie hatte bei Gott Schutz, Zuflucht gesucht und er hat ihr deswegen einen vollen Lohn gewünscht. Und das soll Gott nun durch ihn selbst ihr schenken. Das ist ihre Bitte. Erfüll deinen eigenen Segen an mir. Boas aber war nur ein Verwandter, wie wir dann im Folgenden noch sehen, und kein so ganz direkter. Ja, er war jetzt nicht der Bruder von dem verstorbenen Mann oder sowas. Und deswegen, weil er kein so direkter Verwandter war, war er wohl auch nicht dazu verpflichtet, ihr erstmal zu helfen. Aber trotzdem, er handelt hier nicht aus Pflicht, sondern er handelt jetzt aus Güte und aus Erbarmen. Und das ist diese Chesed, von der wir schon im letzten Kapitel gehört haben, die ja da auch das Leitwort ist. Aus dieser Güte und diesem Erbarmen handelt er jetzt. Denn dann heißt es in Vers 10, und da sagte er, gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Er lehnt nicht ab ihren Antrag oder ihre Bitte, sondern er freut sich darüber. Er lobt die Ruth sogar wieder für ihre Treue, also für ihre Chesed, lobt er sie, weil die sich jetzt noch schöner für ihn gezeigt hat, dass sie hat nämlich Gnade an ihrem ersten Mann erwiesen, dann als der verstorben war, Gnade an ihrer Schwiegermutter, der Naomi erwiesen und jetzt an ihm als Löser erweist sie noch Gnade, dass sie nicht den jüngeren Männern nachgelaufen war, sondern wollte, dass er als Löser, als Verwandter mit ihr die Levirats-Ehe, diese Schwagerehe eingeht, sodass dann auch die Linie ihres verstorbenen Mannes nicht ausstirbt. Da zeigt sie ihre ganze treue Haltung und zeigt somit, dass sie wirklich zum Volk Gottes gehört, dass sie eine wahre Israelitin ist. Ja, wirklich die, ja, dass sie letztlich so ist, wie das Volk Israel sein sollte. Ja, sie hat zum Beispiel wieder Abraham, der Stammvater des Volkes, hat sie ihre Heimat verlassen. Sie hat sich von den falschen Göttern Moabs wegbekehrt hin zum wahren Gott, zu Jahwe, dem Gott Israels. Sie hat, so wie es sich dann auch gehört, ein zuchtvolles Leben oder Lebensweise geführt, wohingegen Moabiterinnen eigentlich genau fürs Gegenteil bekannt waren. Ja, und sie hat dann auch diese Chesed, diese Gnade an Ruth und oder an Naomi und Boas ausgelebt, entgegen von dem, wie eigentlich das Volk Israel gelebt hat, die innerhalb des Volkes keine Gnade erwiesen haben und die sich auch nicht auf Gottes Gnade verlassen haben, sondern die Gott eigentlich gar nicht vertraut haben. Und sie hat auch getan, was sie sagte. Sie ist zu ihrem Wort gestanden und zeigt sich auch da letztlich als ein positives Gegenstück zum gottlosen Volk Israel. Und deswegen antwortet ihr der Boas in Vers 11, und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Ja, der merkt wohl, dass sie ganz schön aufgeregt war bei der Sache und antwortet ihr dann, wie Jesus es oft getan hatte, mit fürchte dich nicht. Ja, ich tue alles, was du sagst. Ich kümmere mich um deine Erlösung. Ich schaue nach dir. Mach dir keine Sorgen. Aber da gibt es gleich ein Problem. In Vers 12 sagt er, und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch es gibt da noch einen anderen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Es gibt einen, der zuerst das Lösungsrecht für dich hat. Das war wohl auch der Grund, warum Boas der Ruth noch nicht den Hof gemacht hatte, obwohl er ja eigentlich wollte, wie aus diesem ganzen Text hier klar wird. Er erkennt, dass sie eine tolle Frau mit Tüchtigkeit und Ansehen ist und dass sie wirklich auch mit dem wahren Gott gelebt hat. Und das hatte sich wirklich schon in dieser kurzen Zeit herumgesprochen. Die Ruth, die war wirklich so ein Paradebeispiel für diese tolle Frau aus Sprüche 31. Und obwohl er wollte, obwohl der Boas auch diesen Wunsch hatte, sie zu heiraten, hat er das Gesetz Gottes geachtet und wollte den anderen Löser nicht übergehen. Was auch wiederum seine Chesed, seine Treue zeigt, seine treue Lebenseinstellung. Und scheinbar hat er auch gar nicht gedacht, dass die Ruth ihn überhaupt haben will, weil er ja viel älter war als sie. Ja, sonst hat er sie immer so mit meine Tochter angesprochen. Vielleicht war er kinderlos verwitwet oder er war einfach wirklich in diesem gottlosen Volk nie verheiratet gewesen, weil er nie für sich eine gottesfürchtige Frau gefunden hat. Und deswegen freut er sich jetzt auch so, dass Ruth nicht den jungen Männern nachgelaufen war, sondern zu ihm kam. Hat es eigentlich kaum glauben können. Man weiß es nicht genau, aber sie war vielleicht so 25, vielleicht ein bisschen älter, aber nicht viel, eher vielleicht so um die 50. Ist nicht genau beschrieben, aber könnte ungefähr so hinkommen. Und er konnte das dann eigentlich kaum glauben. Aber daran sehen wir, dass er sich schon ganz genau überlegt hatte, diese ganze Dinge, weil er es auch wollte. Aber jetzt aus den Gründen, die er bei seinen Überlegungen rauskam, es gibt noch einen anderen, vielleicht will die Ruth mich gar nicht und so weiter, da hat er noch nicht die Initiative ergriffen, wie es dann aber eigentlich üblich gewesen wäre und eigentlich auch für uns üblich sein sollte. Auf jeden Fall sagt er, er will sich um die Ruth kümmern. In Vers 13 sagt er, bleib heute Nacht hier und es soll am Morgen geschehen. Wenn er dich lösen will, gut, so mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Bleib liegen bis zum Morgen. Auch Jesus hat einmal gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und so stößt auch der Boas jetzt die Ruth nicht hinaus, sondern sagt, ich kümmere mich um dich. Ja, er will sie zur Frau nehmen, obwohl er nicht mal weiß, ob er mit ihr Kinder bekommen kann. Ja, sie war ja schon mehrere Jahre mit dem Machlon verheiratet gewesen, mit dem ersten Mann, und hatte keine Kinder bekommen. Es war also unklar, ob er jetzt überhaupt auch Kinder und somit einen Erben bekommt, jemand, der sich mal im Alter auch um sie kümmert. Wusste er alles nicht, aber nimmt es in Kauf aus Gnade, aus Chesed. Und damit kommen wir zum Schluss, zum letzten Vers 14 bis 18, das Vertrauen für die Ruhe. Ich bezweifle ja, dass die Naomi nochmal geschlafen hat in der Nacht und der Boas wahrscheinlich auch nicht. Aber zumindest heißt es dann, dass sie lag. Ja, sie hat sich wieder hingelegt, sie lag dort und es heißt, sie ruhte. Sie hat ausgeruht. Sie hat Boas Worten vertraut und jetzt danach gehandelt. Sie tat nichts Eigenes hinzu, keine eigenen Werke. Ja, dass ihr und der Naomi das noch einfacher fallen würde, wirklich nichts zu tun und dem Boas komplett zu vertrauen, gibt er ihr dann am Morgen Gerste mit, wahrscheinlich um die 30 Kilo, also die doppelte Menge von dem, was sie am ersten Tag gesammelt hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, der traut ihr schon einiges zu, wenn man so denkt, so vielleicht so ein ganzer Zementsack oder so, soll die jetzt von draußen in die Stadt reintragen? War wohl nicht so zimperlich. Aber eigentlich auch so völlig übertrieben, wie viel er ihr da mitgibt, aber das soll zeigen, dass er sich wirklich komplett jetzt für sie einsetzen wird, dass sie ihm da vertrauen kann, dass er sich um ihre Lösung, ihre Erlösung kümmern wird. Ja, sie war ihm das wert. Und als die Ruth das dann der Naomi zeigte, da war das auch für sie ein Zeichen, dass sie wirklich nicht leer zurückgekehrt war, wie sie es ja am Anfang in Kapitel 1 beklagt hatte. Sie hatte scheinbar nichts mehr, dachte sie. Aber sie merkt jetzt, doch, Gott hat mich nicht verlassen. Ich bin nicht leer zurückgekehrt. Und deswegen rät sie jetzt der Ruth auch zur Ruhe. Sie hat ihr Gottvertrauen wieder gefunden, hat sie zu dieser Ruhe gefunden und rät jetzt in Vers 18 der Ruth auch zur Ruhe und sagt, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt, denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Ja, der Boas hatte viel zu tun in der Ernte. Aber sie war sich sicher, dass er alles da dafür liegen lassen würde. Die Ruth sollte einfach ruhen, denn er ist vertrauenswürdig und er hat auch die Fähigkeit dazu. Ja? Sein Name, und alle Namen bedeuten in dem Buch was, sein Name bedeutet, in ihm ist Kraft oder in ihm ist Stärke. Er hatte wirklich diese Kraft und diese Fähigkeit auch dazu, sich wirklich darum zu kümmern. Und deswegen tu nichts hinzu, und ruhe einfach, habe dieses Vertrauen, sagt die Ruth zu Naomi. Andersrum, die Naomi zu Ruth. Was bedeutet dieser Bibeltext jetzt für uns? Wieso hat Gott den für uns aufschreiben lassen? Ich denke, es braucht nicht viel zu erkennen, für wen der Boas wirklich ein Vorbild ist, oder? Ja, wer ist uns nahe verwandt, um unser Löser zu sein? Wer ist dafür extra ein Mensch geworden, um uns nahe zu sein? Um uns nah verwandert zu sein, so wie wir, ein Mensch? Und wer will uns gerne erlösen und wer sagt, dass wir ihm vertrauen und ruhen können? Das ist unser Herr Jesus Christus, der Einzige, den du überhaupt komplett, vollkommen vertrauen kannst, weil er nicht nur erlösen will, sondern wirklich auch erlösen kann, weil er die Kraft, die Stärke dazu hat. Weil in ihm ist nicht nur irgendeine Stärke wie beim Boas, sondern wirklich alle Stärke. Er hat nämlich alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen, wenn du dich ihm anvertraust, dann kannst du ruhen. Du kannst zu Hause bleiben, bis hier in dem letzten Vers heißt, kannst zu Hause bleiben und ruhig zusehen, wie die Sache ausgeht mit deiner Erlösung. Warum? Denn Christus, er wird nicht ruhen, es sei denn, er hat alles für dich zu Ende geführt. Dafür ist er schon ans Kreuz gegangen, um alles zu Ende zu führen. Das heißt, es ist vollbracht. Um dein Erlöser sein zu können, ging er ans Kreuz, hat dort die Schuld auf sich genommen, um komplett für sie zu bezahlen, um den Zorn Gottes über deine Sünde zu tragen, sodass du errettet sein kannst und nicht in die Hölle kommst. Und ja, Christus, er wird nicht ruhen, bis er dich erlöst hat, und zwar komplett. Nicht nur von deiner Sünde, sondern auch von unserem vergänglichen Leib. Was er dort am Kreuz anfing, das garantiert er uns bis in die Ewigkeit hinein. Dafür kämpft er, dafür tritt er beim Vater für dich ein. Dafür schickt er uns seine Engel zu Hilfe. Dafür gibt er uns Glaubensgeschwister an die Seite, hier in der Gemeinde. Dafür lenkt er dein ganzes Leben. Ja, dafür erzieht er dich. Dafür lebt er durch seinen Geist in dir. Dafür ruht er nicht. Und weil er nicht ruht, sondern alles tut, kannst du ruhen und zu Hause bleiben. Dich nicht selbst um deine Erlösung kümmern, sondern vertrau ihm, dass er dich durchbringt. Versuch es jetzt gar nicht selber. Das heißt nicht, dass wir faul sein sollen in den Dingen, in denen er uns dann beauftragt hat. Zum Beispiel, dass wir geistliche Ehren lesen, eine geistliche Ernte einfahren. Aber das bedeutet, dass wir ruhen und nichts tun, bedeutet, dass wir in den Dingen nicht uns einmischen, wo er sein Werk tut. Und das ist vor allem uns zu erlösen. Dass wir uns da nicht einmischen. Das ist Glaube. Weil wir können keine eigenen Werke tun. Die sind viel zu schlecht. Vertrau ihm da. Ruhe. Das ist Glauben. Und allein aus Glauben wird man gerettet. Allein aus dem Ruhen in Christus wird man gerettet. Deswegen zum Schluss die Frage. Kannst du das von dir bezeugen, dass du in Christus ruhig geworden bist, wie dir ruht in Boas? Hast du wirklich bei ihm diese Geborgenheit und diese Zufriedenheit, dieses Glück, diesen Frieden gefunden, nach dem wir Menschen alle streben? Wenn ja, wie zeigt sich das bei dir konkret? Sehen andere, dass du diese Zufriedenheit hast und nicht mehr nach allen Dingen in dieser Welt nachjagen musst und getrieben bist hin und her von allen möglichen Dingen? Sehen es andere? Von der Ruth und von der Naomi wird ab diesem Zeitpunkt, ab Kapitel 3, Vers 18, wird nichts mehr berichtet, was sie getan hätten. Ja, ihre letzten Worte waren gesprochen. Sie warteten jetzt einfach im Vertrauen darauf, und der Herr hat ihnen den Rest geschenkt. Das sehen wir dann noch in der nächsten Predigt. Mach's auch du so. Vertrau Christus zu deiner Erlösung. Ruhe in seiner Bundestreue. So habe ich diesen Text, dieses Kapitel überschrieben. Ruhe in seiner Bundestreue. Und deine Sehnsucht wird gestillt und ausgefüllt sein. Ich bete noch zum Schluss. Vater, das ist unser, ja, auch das ist unsere Sehnsucht, dass wir wirklich in dir alle Ruhe und Zufriedenheit uns ständig vor Augen haben, weil in dir ist es da. Aber schenk es uns bitte, dass wir wirklich nirgends anders suchen, auf kein anderes Feld gehen, sondern allein zu dir kommen und das aber jeden Tag. Und wirklich diese Geborgenheit in dir haben. Da rüste uns bitte alle da damit aus. Und dass wir dann, ja, gelassen dir zur Ehre leben können. Und unsere Kraft dafür einsetzen, dass du verherrlicht wirst, auch andere Menschen noch gerettet werden. Und nicht, dass wir nach allem Möglichen hier in dieser Welt streben müssen. Da hilf du uns bitte. Vielen Dank dir für, ja, diese ermutigenden Worte aus Ruth Kapitel 3. Und dass du da an uns wirkst, danke dir. Amen.